Deutschlandfunk. Hintergrund.
Tödliche Hitze. Indien und die Folgen des Klimawandels. Von Antje Stiebitz.
The mercury continues to climb in Delhi and a temperature of 39.9 degrees Celsius.
Die Quecksilbersäule in Delhi steigt weiter an. Kürzlich wurden Temperaturen von 39,9 Grad Celsius gemessen. Das indische Meteorologische Institut meldete, dass die Tagestemperaturen 4,5 Grad über den normalen Werten liegen. Das Meteorologische Institut sagte für die westlichen Teile Indiens weitere ernste Hitzewellen voraus.
Meldungen wie diese des TV-Senders India Today gehören in Indien beinahe schon zum Alltag. Hinzu kommen außergewöhnliche Ereignisse wie im Juni, als bei einer extremen Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 47 Grad im Norden Indiens knapp 100 Menschen ums Leben kamen. Einer, der diese Wetterlagen ganz genau beobachtet, ist Mahesh Pallavat, der Vizepräsident von SkyMet. Das Unternehmen macht Wettervorhersagen für Indien. Außerdem Ansagen für die sommerlichen Monsunregen.
Jahr für Jahr beobachten wir steigende Temperaturen. Und jedes Jahr wird der ein oder andere Rekord gebrochen. Über die ganze letzte Dekade sind die Temperaturen schrittweise angestiegen. Die Hitzewellen werden intensiver und ihre Häufigkeit nimmt zu, überall in Indien.
Der Dezember 2022 sei einer der wärmsten Dezember seit den Wetteraufzeichnungen 1901 gewesen, erklärt der Meteorologe. Der Februar dieses Jahres sei der fünftwärmste gewesen. Die monatlichen Temperaturen lägen zwischen 4 bis 8 Grad höher als üblich. Das mache es den Menschen schwerer, ihrer Arbeit nachzugehen, und die Ernte falle geringer aus, erklärt der Experte für Klimawandel. Sein Zukunftsszenario?
Wir erwarten, dass die Ernteerträge bis 2050 um 50% fallen, was eine sehr beunruhigende Situation wäre. Denn dann wird das Getreide sehr teuer und das können sich die ärmeren Schichten, beispielsweise Tagelöhner, nicht mehr leisten. Es könnte zu Hunger kommen.
Das Problem ist nicht die Hitze allein, erklärt der Meteorologe. Steigt die Lufttemperatur an, kann die Luft mehr Feuchtigkeit speichern. Daraus entstehen riesige Wolken, die schwere Niederschläge mit sich bringen. Das führt zu massiven Sturzfluten, die Straßen, Häuser oder Feldfrüchte mit sich reißen. Durch die Erderwärmung, so Mahesh Pallavat, bleibe zunehmend der Schneefall im Himalaya aus und die Eis- und Schneedecke der Gletscher werde dünner.
Die Erderwärmung hat auch eine Wirkung auf die Gletscher. Und die speisen viele unserer Flüsse, wie den Ganges oder die Yamuna. Sie entspringen im Himalaya, fließen in die Gangesebene und bringen den Menschen dort Wasser.
In den nächsten 15 bis 20 Jahren, warnt der Meteorologe, könnten die Flüsse mehr Wasser führen und schließlich versiegen, weil die Gletscher des Himalaya abgeschmolzen sind. Auch die Grundwasserreservoirs trockneten langsam aus, weil sie etwa wegen des einträglichen Reisanbaus kontinuierlich überstrapaziert werden. Der daraus entstehende Wasser- und Nahrungsmangel, schätzt Mahesh Pallavat, könnte rund die Hälfte der indischen Bevölkerung treffen. Erst die Armen, dann die Mittelklasse. Die Hitze löse Kettenreaktionen aus. Düstere Zukunftsszenarien. Doch welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf die Menschen heute? Ein Beispiel aus Neu-Delhi. Die Slumsiedlung Lal Kuan am südöstlichen Stadtrand von Delhi. Es ist eine wild gewachsene, inoffizielle Siedlung. Eine enge, unbefestigte Straße, einstöckige Häuser, beinahe dörflich. In einem der Häuser sind 10 Frauen zusammengekommen. Sie sitzen im Kreis auf dem Boden. Mit von der Partie ist ein Team des Architekturbüros Emara. Eine Studentin, 2 Studenten und der Stadtplaner Sheikh Intechab Alam. Die Studenten breiten einen großen, selbstentworfenen Siedlungsplan vor den Frauen aus. Emara erfasst und dokumentiert die Struktur der Siedlung und sucht nach Lösungen. Etwa gegen die extreme Hitze. Die Frauen sprechen darüber, wie sie die Hitzeperiode erleben.
Die Hitze hat uns Angst gemacht. Wir hatten Bauchschmerzen, entzündete Augen und Schwindel. Wir mussten den Arzt besuchen und uns behandeln lassen,
sagt eine von ihnen. Sie trägt einen rot karierten Sari und hält einen kleinen Jungen auf dem Schoß. Die Anschaffungskosten für eine Klimaanlage sind für die Menschen hier unerschwinglich. 30 bis 35.000 Rupien, 330 bis 380 Euro. Und die Stromkosten kommen schließlich auch noch dazu. Mehr als einen Deckenventilator gegen die brennende Hitze haben die Menschen hier meist nicht. Viele der Menschen konnten während der Hitze nicht zur Arbeit gehen, wirft eine andere ein. Bei den Temperaturen sei es bereits eine Tortur, ohne Sonnenschutz auf den Bus zu warten. Und?
Das größte Problem ist, dass viele Slums im Sommer kein Wasser haben. Man kann sich nicht duschen. Oder die Qualität des Wassers ist so schlecht, dass man sich damit noch nicht einmal die Hände waschen möchte.
Schnell wird klar, dass die Menschen hier nicht nur mit der Hitze kämpfen. Der Stadtplaner und Emara-Gründer Sheikh Intekhab Alam erklärt,
in Delhi sind 70% der Siedlungen informell. Das ist viel. Man muss sich vorstellen, dass 70% der Menschen in Gegenden leben, die nicht im Einflussbereich des staatlichen Rechts liegen. Und es gibt zahlreiche Schwierigkeiten im Alltag. Die Hitzewelle im Juni, Juli und August ist eins der großen Probleme.
Doch bei seiner Arbeit hat Sheikh Intekhab Alam erfahren, dass die Menschen durchaus eine ganze Reihe von Maßnahmen gegen die Hitze kennen. Traditionelle sowie innovative. Beispielsweise änderten sie ihre Essgewohnheiten. Früchte wie Bel, Mango oder Jamun kühlten den Organismus. Wenn den Gemeinschaften Wasser zur Verfügung stünde, sprenkelten sie es überall in der Siedlung auf die Straßen. Oder sie verputzten die Dächer mit Kalkputz, damit die Hitze abstrahlt. Allerdings sei das bereits eine teure Variante. Oft hätten die Menschen nur provisorische Dächer aus Asbestplatten. Sheikh Intekhab Alam.
Man muss sich klarmachen, dass die Hitzewelle auch eng mit dem einsetzenden Monsun zusammenhängt. Sie müssen also beides bewältigen. Gegen den Monsun verwenden viele von ihnen Plastikplanen, aber das taugt natürlich nicht gegen die Hitze.
Viele von ihnen bauten einfach einen weiteren Stock auf ihr Haus, was auch dem System der Großfamilien entgegenkomme. Familien und Häuser würden gemeinsam wachsen, und da die Häuser meist eng zusammenstehen, schützen sie gegen die Sonne. Doch generell sei der Beton als Baumaterial problematisch, erklärt der Architekt, weil er Hitze speichere. Die traditionellen Lehmhütten hingegen hätten im Sommer gekühlt und im Winter gewärmt. Heutzutage wollten aber alle in einem dauerhaften Betonhaus leben. Doch das erfordere eben eine Klimaanlage, die nicht nur teuer, sondern auch klimaschädlich ist. Sheikh Intekhab Alam und sein Team suchen für jede Siedlung und für jedes Haus eine eigene Lösung. Die Voraussetzungen seien überall anders. Deshalb gäbe es keine schnellen Patentlösungen. Zudem würde das Team die Bewohner immer mit einbeziehen, da sie die Bedingungen vor Ort am besten kennen würden. Meistens sind das Frauen, weil sie zu Hause sind.
Wir empfehlen ihnen, traditionelle Materialien zu nutzen, etwa das erhältliche Bambus oder Lehm, Stein. Wir haben in manchen Gegenden gesehen, dass die Menschen auf natürlichen Stein bauen, weil es dort bergig ist. Der Stein kühlt.
Oft brauche es gar nicht viel Veränderung. Sei beispielsweise nur eine bestimmte Stelle des Hauses von starker Sonneneinstrahlung betroffen, dann könnten schon Grünpflanzen oder ein Schutzmaterial weiterhelfen. Sheikh Intekhab Alam glaubt an die große Wirkung kleiner Lösungen.
Wir sollten hinterfragen, ob es nötig ist, wieder und wieder eine neue Infrastruktur aufzubauen. Es ist an der Zeit, sich auf die bestehende Baustruktur zu konzentrieren.
Den Traum eines schicken Apartments, wie er in Indien momentan propagiert würde, könne sich der größte Teil der indischen Bevölkerung ohnehin nicht leisten. Doch die Industrie verdiene einfach noch zu viel an diesem Traum und dem Bau einer neuen Infrastruktur. Emara wirbt stattdessen dafür, die bestehende Bausubstanz zu erneuern oder umzuarbeiten und berät auch Politiker dahingehend. Autofahrt in den Süden von Delhi. Zum Zentrum für Wissenschaft und Umwelt, kurz CSI. Eine Denkfabrik zu Umweltfragen des globalen Südens. Avikal Somvashi sitzt an einem runden Konferenztisch. Der Architekt weiß, was die Wurzel des Problems ist.
Unser Lebensstil wandelt sich. Die Art der Technologie und die Lebensweise, die wir angenommen haben. Wie wir Häuser bauen, unseren Haushalt führen, unser tägliches Leben, die Büros, unser Zuhause, der Einzelhandel.
Der westliche Lebensstil sei in einer anderen Klimazone entwickelt worden und korrespondiere nicht mit dem indischen Wetter, erklärt Avikal Somvashi. Etwa der Dresscode von Unternehmen. Täglich im dreilagigen Anzug in ein Büro zu gehen, das auf 22 Grad heruntergekühlt ist, passe nicht zum indischen Sommer. Die Menschen hier müssten überdenken, was Komfort für sie bedeute. Momentan geben Medien und Popkultur vor, was angenehm sei.
Im indischen Fernsehen vermittelt einem die Werbung, dass man es nicht geschafft hat, wenn man im Sommer nicht mit einer Decke schläft. Oder dass man es nicht geschafft hat, wenn man seinen Gästen im Sommer kein heißes Getränk anbietet. Sie verkaufen uns auf eine Art eine kühle Umgebung.
Doch die Nutzung von Klimaanlagen sei eine Falle, so der Experte. Indienweit würden nur 5% der Bevölkerung eine Klimaanlage nutzen, rechnet er vor. In den Städten wie Delhi allerdings rund 20%. Doch diese 20% machten 80% des Energieverbrauchs der Stadt aus. Die Architektur habe sich zu lange an westlichen Vorbildern orientiert, habe solare Öfen aus Beton und Glas konstruiert. Und wieder habe man zugunsten modischer Trends aus dem Westen die traditionelle indische Bauweise verworfen. Beispielsweise seien die ehemals üblichen Sonnenblenden nicht mehr eingebaut worden. Oder die traditionell kleinen Fenster seien durch große ersetzt worden. Und?
Es ist die Mittelklasse und die obere Mittelklasse, die im wahrsten Sinne des Wortes am meisten für die Umgebung zahlen, in der sie leben. Das liegt an den Gebäuden und Strukturen, an den 5- oder 10-stöckigen Blocks, die weit auseinanderstehen. Straßenbelag und Beton absorbieren die Hitze und heizen sich sehr stark auf.
Zu lange hätten die riesigen Betonskelette als Statussymbol und als Zeichen von Entwicklung gegolten, erklärt der Architekt, und wären durch die Regierungspolitik gefördert worden. Trockene Hitze, bis zu 45 oder sogar 49 Grad, wie es in Nordindien vorkomme, könne der Organismus kurzzeitig wegstecken, fährt Avikal Somvashi fort. Aber feuchte Hitze sei für den menschlichen Körper bereits bei 35 Grad gefährlich, weil der Organismus die Hitze durch Schwitzen nicht mehr ableiten kann. Südindien und die Küstenregionen hätten schon immer feuchte Hitze bis etwa 32 Grad gehabt. Doch in den vergangenen Jahren seien die Temperaturen im Süden und an der Küste angestiegen.
Wenn wir über Regionen in Indien sprechen, die unbewohnbar werden könnten, sie werden nicht im Norden liegen, wie die Wüste in Rajasthan oder die Region Delhi. Es werden vermutlich die südlichen Regionen Telangana und Andhra Pradesh sein, denn sie haben hohe Luftfeuchtigkeit und jetzt noch dazu große Hitze.
Welche Konsequenzen zieht die gegenwärtige indische Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi aus diesen Erkenntnissen? Zuletzt gab es Kritik, die Behörden hätten zu spät vor der Hitze in Nordindien gewarnt. Inzwischen hat der Monsun die große Hitze abgelöst. Auch dieses Wetterereignis fordert jedes Jahr Tote in Indien. Auch in Chasola, im Süden Delhis, sind die Straßen überflutet. Wegen der extremen Wetterbedingungen arbeitet Anshul Abbasi heute im Homeoffice. Er ist Architekt für städtische Erneuerung bei C-Cube, einem von der indischen Regierung initiierten Klimazentrum. Seit 2020, erzählt Anshula Bassi, analysiert, dokumentiert und bewertet C-Cube indische Städte mit Hilfe von verschiedenen Parametern wie Energie, Biodiversität oder Müllverwertung. Aufgrund dieser Daten entwickle die Regierung dann Maßnahmen wie etwa den nationalen Hitzeaktionsplan, erklärt Abbasi. Handeln sei geboten.
Laut dem globalen Klimarisikoindex von 2019 steht Indien an 7. Stelle der weltweit am meisten betroffenen Länder. Und eine Studie der Weltbank von 2018 gibt an, dass der Klimawandel Indien 2,8% des indischen Bruttosozialprodukts kosten könnte.
Schätzungen zufolge, fährt der Regierungsangestellte fort, leben momentan rund 50% der indischen Bevölkerung in Städten. Bis 2035 sollen von den weltweit 20 am schnellsten wachsenden Städten 17 in Indien liegen. Dieses Wachstum bedürfe der grünen Planung. Deshalb sehe der nationale Hitzeaktionsplan etwa vor, dass beispielsweise alle indischen Gewässer und Grünanlagen erhalten und erneuert werden sollen, da sie die Kohlenstoffwerte senken, das Grundwasser erneuern und die städtischen Hitzeinseln kühlen. Vor allem aber sollen Emissionen verringert werden. Anshul Abbasi:
Wir können die Menschen nicht davon abhalten, Ansprüche zu haben. Aber die Regierung kann Alternativen anbieten, etwa durch den Bau von Metros. Außerdem wird in großem Stil für elektrische Fahrzeuge geworben, damit die CO2-Emissionen in den Städten reduziert werden können. Es gibt sogar Bundesstaaten, die den Kauf dieser Fahrzeuge subventionieren.
Im Bundesstaat Telangana habe die Regierung kürzlich ein Gesetz für kühle Dächer beschlossen, das vorsieht, dass alle Dächer bepflanzt und weiß gestrichen werden. Zudem entdecke und beziehe die Regierung zunehmend auch wieder das beinahe vergessene indigene Wissen mit ein, erklärt Anshul Abbasi, wie etwa die Verwendung von Lehm oder den Bau von Stufenbrunnen. Er bestätigt, dass dies in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden sei. Indische Oppositionelle beklagen allerdings, dass die gegenwärtige Regierung traditionelle Konzepte nur in Form der traditionellen ayurvedischen Medizin mit einbeziehe, während sie die indischen Indigenen, die sogenannten Adivasi, aber vernachlässige und ihre Lebensgrundlage, den Wald, vernichte. Die BJP-Regierung spreche auf internationaler Ebene zwar gerne über Klimaschutz, agiere auf nationaler Ebene aber zugunsten von Industrie und Militär, so die Kritik. Und würde dafür die durchaus existierenden Gesetze für die Umwelt verwässern. Und das, obwohl Indien angekündigt hat, bis 2070 klimaneutral werden zu wollen. Doch nicht nur die indische Regierung steht in der Kritik, sondern vor allem auch die Hauptverursacher der Klimamisere, die USA, Europa und China. Der Meteorologe Mahesh Pallavat fordert etwa:
Sie sollten die Entwicklungsländer finanzieren oder die notwendige Technologie zur Verfügung stellen, damit diese die Treibhausgase reduzieren können.
Indien fordert bereits seit einigen Jahren, dass die Industrieländer mehr Geld für Klimafinanzierung ausgeben sollen. Und diese hatten auch zugesagt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar an ärmere Länder bereitzustellen. Eingehalten haben sie dieses Versprechen bislang nur teilweise.
Das war der Hintergrund: Tödliche Hitze, Indien und die Folgen des Klimawandels, von Antje Stiebitz. Redaktion: Nina Vogt.